An solch einem Abend gehen die Gedanken sicher auch bei Ihnen zurück an in längst vergangene Tage. Wir hatten in unserer Kindheit eine Geschichte, die wir immer besonders gern von unserer Mutter hörten. Und dann bedrängten wir sie und sagten: Erzähl uns noch einmal die Geschichte vom Fischlein. War eine ganz rührselige Geschichte, die ich Ihnen kurz skizzieren muss. Da lebt also so ein kleines Fischlein mit seinem Mutterfisch in einem stillen Bergbächlein. Und es ist wunderbar schön. Die Sonne funkelt durch die Bäume durch, spiegelt sich im Wasser und es ist eine Lust zu leben. Und eines Tages sagt die Mutter zum Fischlein: Also liebes Fischlein, pass mir bloß auf, dass du nie aus diesem Bergbach weggehst. Nie. Das Fischlein versprach es treu und brav: Wo soll ich auch hingehen? Aber eines Tages starb die Mutter. Gut, es war ja so schön hier, man wird hier noch bleiben. Aber eines Tages, doch immer weiter, dachte man: Wie wäre es denn, wenn man so ein Stück den Bach doch entlang schwimmen würde? Und so wagt es dann das Fischlein und merkt: Ach, meine Mutter war doch dumm. Da draußen geht es ja noch weiter. Und wie schön, was dort kommt, wie interessant. Andere Bäume, ganz andere Steine, die ins Wasser ragen, schließlich ein Wasserfall, das war eine Pracht, da hinunterzuspringen. Und immer weiter und immer weiter. Und da stand es beim Fischlein fest: Meine Mutter war doch dumm. So dumm, wie nur eine Mutter sein kann. Dass die mir das vorenthalten hat, was da kommt, Brücken und Städte und schließlich Schiffe, was man dort alles sieht. Und Sie können sich vorstellen, was eine mütterliche Erzählung alles jetzt noch eingebaut hat, was das Fischlein unterwegs sieht und wo es gebannt verfolgt. Und eines Tages wird der Strom immer breiter und dann kommt das große Meer. Ach, jetzt war es erst schön in der Fülle, in der großen Weite, dort wo andere Fische waren und was man alles sah. Aber plötzlich dreht das Fischlein sich um und dann kommt ein großer Fisch und sperrt das Maul auf und dann denkt das Fischlein: Ach, wäre ich doch im kleinen Bächlein geblieben. Wie hatte doch meine Mutter so recht? Das ist eine rührselige Geschichte, aber so etwa rührselig denken wir ja manchmal im Leben. Zuerst ist die große Begeisterung, wenn man in die Weite des Lebens hinauszieht. Und dann kommt eines Tages der Moment, wenn man schon spürt, hinter dir das sperrt der Tod ein großes Maul auf. Ach, wäre ich doch noch einmal in meiner Kinderstube. Tatsächlich, wir geben das ja voreinander kaum zu. Und dabei geht das alles nicht. Man kann nicht zurück. Da sagt Mose: Es ist alles ein großer Strom, den wir entlang ziehen. Und ob wir wollen oder nicht, wir schwimmen da entlang. Und ich muss zuerst über dieses Unheimliche reden, dieses Laufes der Zeit. Wir haben ja alle schöne Träume, wenn Sie einmal so in der Straßenbahn sitzen und den Menschen in die Augen sehen. Was sind da alles für Hoffnungen drin in jedem? Erwartungen, Träume, Wünsche. Irgendwo muss das doch liegen, wo ich die Freude finde und die Erfüllung. Und dann könnten wir auch ganz anders in die Augen der Menschen schauen und sagen: Da sieht man dem einen noch an, dass er Tränen hat, ein anderer, der verdrossen ist. Man sieht die schwere Arbeit, die auf einem liegt. Oder ein anderer, der mit einer schweren Krankheit oder gar mit einer Behinderung durchs Leben gehen muss, wie das so aus dem Auge spricht, dieses Menschen. Und da zieht er seinen Weg weiter. Wann kommt denn da irgendwo ein Stück Freude oder irgendwo was Neues? Die Bibel schneidet uns jeden Fluchtweg ab. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das so ungeschützt und so hart an dieser Stelle sagen kann. Erschrecken Sie nicht. Das ist befreiend, wenn wir hören, hier aus dem Mund des Mose: Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wir sehen Menschen erblühen und sich freuen. Gestern war bei uns Dr. Pflüger mit seiner Frau kurz im Vorbeifahren mit seinem kleinen Kind. Was ist das für eine Freude, wenn so junges Leben heranwächst? Und dann wischt das alles Mose wieder weg und sagt, und stirbt. Nicht, dass er das andere gar nicht sieht. Schön sind die Blumen, schöner sind die Menschen in der schönen Frühlingszeit. Sie müssen sterben, müssen verderben, doch Jesus lebt in Ewigkeit. Das sind Menschen, die so einen festen Halt haben im Leben, dass sie unerschrocken drauf zugehen können auf diese unheimliche Todesflut in dieser Welt und die der ins Auge sehen können. Mose sagt, sie kommt nicht von ungefähr. Sie hat einen Grund, diese Todesflut. Wir fragen ja immer wieder, warum denn? Warum kommt denn der Tod? Es gibt nur einen Grund. Weil die Gerichtshand Gottes über der Welt liegt. Und wir spüren das heute dort, wo dieses Unheimliche plötzlich bei uns eintritt. Wo ein lieber Mensch von uns weggerissen wurde. Wir leben in einer Zeit des großen äußeren Friedens. Wir haben alle die Fülle von all den Gaben des Essens und des Wohnens und der Freude. Und dann ist nur der Tod, das letzte Ungelöste, das wir nicht wegkriegen. Und wenn wir vorher diese Worte von Paul Gerhardt gesungen haben, aus einer ganz anderen Zeit, wo die Angst alle gepackt hatte und wo man nicht wusste, wie man den nächsten Tag bestehen kann, in der völligen Armut und im Hunger, im Ringen um sein tägliches Auskommen. Herr, das ist dein Zorn, der auf uns lastet. Herr, das ist dein Gericht, dass wir so plötzlich dahin müssen. Du stellst meine Schuld in dein Licht. Über meinem Sterben, das vor mir liegt, kann ich nur mein versäumtes Leben erkennen. Es ist nichts für die Ewigkeit gebaut worden und es war nichts Bleibendes, so wichtig wir uns selber genommen haben. Und dort, wo die Krankheit auch in ihrem Leben in diesem Jahr tüchtig angeklopft hat, war das schon so ein erstes Mahnen. Was hast denn du? Was trägst denn du mit? Es gibt keinen Fluchtweg. Wir müssen unerschrocken diese Flut vor uns sehen, die uns mit sich zieht. Ein zweiter Punkt. Es gibt eine Zuflucht. Das stellt Mose vorne an. Sonst könnte er das andere gar nicht sagen. Es gibt eine Zuflucht. Herr Gott, du bist unsere Zuflucht. Für und für in jedem Augenblick habe ich einen Platz, wo ich geborgen leben kann. Wir werden ja im nächsten Jahr wieder dort oben in der Nordsee sein und dann wandern wir wieder hinaus auf diese Sandbänke, Süderoksand. Und da steht eine große Rettungsinsel, die mir immer imponiert. Das ist ein großes Stahlgehäuse, so groß wie ein Zimmer, steht auf großen Stützen. Und dort ist alles drin, was ein Schiffbrüchiger braucht. Im Fall dort einmal ein Schiff auf diese Sandbänke aufläuft, dort können sich Schiffbrüchige retten. Aber wenn man da hochklettert, da ist kein Schlüssel da. Da vermisst man so einen Kasten, wo man die Scheibe eindrücken kann. Und da malt man sich das immer aus, wie das mal sein wird, wenn wirklich ein Schiffbrüchiger da mal hinkommt, dass nicht mal ein Zettel dran, dass er im Falle eines Falles den Schlüssel auf dem Bürgermeisteramt in Husum holen kann. Ist abgeschlossen, ist gar nichts da. Und man kommt nicht hinein, drin ist alles und man steht davor, wie soll der Mann Rettung finden? Wir stehen ja oft auch vor den großen Worten Gottes da und verstehen es nicht. Ich darf Ihnen am Abschluss des Jahres sagen, dass einen ja als Prediger kein anderes umtreibt mit jedem Wort, das man spricht, als immer die eine Furcht, dass da jetzt einer sitzt, der es eben nicht übersetzen kann. In seine Angst, in seine Bedrängnis und in seine Trostlosigkeit. Er steht da wie vor dieser Rettungsinsel und hat keinen Schlüssel. Darf ich es Ihnen noch einmal ganz einfach sagen? Es ist keine Zuflucht, wenn Sie in die Kirche sitzen. Es ist keine Zuflucht, wenn Sie den Pfarrer gern haben. Es ist keine Zuflucht, wenn Sie fromm sind. sondern die einzige Zuflucht ist, wenn sie erkennen, jetzt steht vor mir Jesus, der Sohn Gottes. Und wenn ich nach Hause komme, ist da er, der Herr. Und er will es mir zusprechen, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Sieh nicht vorwärts, sieh nicht zurückwärts, sieh nicht rückwärts. Heute, heute, sagt er zu dir, nehme ich dich an. Heute halte ich meine Hand über dich. Und dann bringen wir all das vor ihn, was uns bekümmert, und sagen, Herr, da ist so viel ungeklärt in meinem Leben. Und dann sagt er, was du falsch gemacht hast, mache ich alles recht. Und dann löst er uns die Last der Vergangenheit ab und spricht uns frei. Und dann sagen wir, aber es ist noch so viel Durcheinander in meinem Leben. Dann sagt er, ich will dein Herr sein. Ich will regieren und bestimmen. Ich will wohnen bei dir in deinem Herzen. Ich will dich verwandeln. Es ist nie ein Stück in ihrem Leben, wo sie was könnten. Er will alles in ihnen wirken. Er will immer mächtiger und immer größer in ihnen werden, dass sie heute sagen können, ich habe alles. Ich habe Leben und überfließende Fülle. Ich stehe heute schon im Licht der Ewigkeit. Und der Tod ist kein Einschnitt mehr. Ist alles schon gelöst für mich. Er ist meine Zuflucht. Jesus hat es mit dem wunderbaren Bild gesagt, und das kann mich nur trösten als Prediger, dass Sie das fassen können. Mit dem Sohn, der heimkehrt mit seinen Lumpen in das Haus des Vaters und der nur ein Ziel hat: Vater, ich will zu dir. Ich will nicht zu Menschen, ich will zu niemand anderem. Ich will keine Gaben und keine Dinge von dir haben. Der fleht nicht um neue Kleider. Herr, ich will zu dir, will ich, Vater. Ich will wieder dein Kind sein. Und ich will nie mehr weg von deiner Hand. Ich will dort leben, wo du mir alles gibst und wo ich alles habe. Noch einen letzten Gedanken, den ich Ihnen sagen will. Ich wollte Ihnen zeigen, es gibt keinen Fluchtweg. Lassen Sie sich nicht immer wieder von Träumen jagen. Von Träumen, die zurückdenken an die alte Kindheit und an die schöne Zeit, die man früher hatte. Und träumen Sie nicht von den goldigen Zeiten, die irgendwann kommen. Aber der zweite Punkt dann, heute, ist er meine Zuflucht. Der Herr, der zu mir spricht. Und noch ein letztes. Wir stehen an der großen Wende. Man hat oft gesagt, das sei ein Gebet des Mose in großer Resignation gesprochen. Es sei eigentlich ein Pessimismus, der aus diesem Gebet spreche. Sehr merkwürdig. Es trifft das eine Mal die biblische Botschaft der Vorwurf, sie nehme die Schmerzen der Menschen nicht richtig ernst, die Leiden und die Tränen. Und auf der anderen Seite kommt der Vorwurf, sei zu pessimistisch gesprochen. Das wird immer so sein, dass Menschen nie verstehen, wie man in der Tiefe verwurzelt sein kann und nüchtern, realistisch im Leben steht. Da müssen wir den Mose uns genauer ansehen, was das für ein Mann war. Er war in unerschütterlichem Glauben durch die Wüste gezogen, 42 Jahre lang. Aber am Ende sagt ihm Gott, ich habe dein Reisen durch diese Wüste zu Herzen genommen. Das ist gut, dass das in der Bibel drin steht, dass diese wunderhübsche Welt eine Wüste sein kann. Eine trockene Wüste, wo man Elend leidet. Wo man sucht nach Wasser und nichts findet. Und wo man schier verdurstet. So offen wird das ausgesprochen. Und dann sagt ihm Gott, aber an nichts hast du Mangel gehabt. Das ist der Gegensatz. Ich war da. Ich habe Wasser aus dem Felsen gegeben. Ich habe dich mit Brot vom Himmel gespeist. Es ist eigentlich schade, dass ich jetzt allein rede. Jetzt müssen Sie das weiter fortsetzen und einander erzählen, was Sie für Erfahrungen gemacht haben in diesem Jahr. Wir wissen das voneinander, von manchen In Stunden, wo man telefoniert hat und gesagt hat, denken Sie dran, Herzinfarkt bei uns, beten Sie mit. Und heute sind wir wieder beieinander. Andere Ereignisse, wir standen an Gräbern miteinander und wir wussten nicht, wie soll das weitergehen, wie soll man noch einmal Mut bekommen. Und dann war der Herr da, der sein Brot gab, von dem man satt wurde und der einen stärkte und wieder auf die Füße stellte. Die große Wende ist doch jetzt da. Wir gehen doch nicht ins neue Jahr hinein als die, die fragen, was kommt denn überhaupt? Nein, wir wissen es ganz genau. Wir gehen froh und getröstet, ja mit großer Zuversicht hinein. Da war damals in der Wüste ein großes Ereignis, als die 12 Kundschafter ins verheißene Land aufbrachen und zurückkamen und dann schleppten sie auf ihrem Rücken eine große Rebe, die sie abgeschnitten hatten. Und die Leute staunten, die rannten aus ihren Zelten und sagten, wo habt ihr die hergebracht? Weg sowas in dieser Welt. Ja, ja, sagten die, es gibt's. Und Granatäpfel und Feigen hatten sie dabei. Aber sie sagten, es ist ein bisschen schwierig. Dort leben Menschen dort oben in befestigten Städten. Und das sind starke Leute und große Leute. Die Philister waren ja vom Körperbau ein ganz anderer Volksstamm und viel, viel größer als die Israeliten. Und haben sie geschrien und geweint und haben gesagt, das schaffen wir gar nicht, das kriegen wir nicht hin, da kommen wir nie hin. Und sie stampften auf den Boden und schrien zu Mose, lieber in den Straflagern Ägyptens leben und lieber aus dem Blechnapf fressen, als dorthin, da wir wollen nicht hin. Wir sagen, ist das möglich, dass Leute sagen, wir wollen nicht ins gelobte Land? Wir stehen ja hier an der Wende zum neuen Jahr, an der Wende zu einem Jahr im gelobten Land. Der Herr will uns segnen. Und das ist kein Pappenstiel. Wenn der Herr sagt, ich gehe mit dir und ich lege meine Hand auf dich, dann können wir durchs finstere Tal wandern, er wird uns beschämen. So überreich kann er schenken. So manche Christen meinen immer noch, wir wissen es nicht so genau, ob er uns dann doch nicht heimzahlt, dieser Herr. Ob er uns vielleicht doch nicht das Schöne vorenthält. Dieser Herr will nichts anderes als ihr Leben überschütten mit Gutem. Sie sollen in diesem neuen Jahr die ganze Schönheit der geschaffenen Welt Gottes entdecken. Sie sollen die ganze Fülle ihrer eigenen Gaben entwickeln. Er wird ihnen Aufgaben geben, in denen sie sich bewähren können. Und was noch viel mehr ist, er will ihr Leben von innen her umgestalten, dass seine Auferstehungskraft in unserem sterblichen Leib wirksam werden wird. Es ist nicht die Wende in ein neues Jahr hinein, wo wir sagen, wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen, was kommt. Er kommt und er geht mit und an seiner Hand gehen wir. Da betet Mose gar nicht pessimistisch, wenn er sagt, Herr, füll uns wieder mit deiner Gnade. Für ihn war das schwer. Er stand an der Grenze zum gelobten Land und der Herr hat gesagt, du kannst nicht hinein. Da war eine Geschichte, die nie vergeben werden konnte, dass er wieder den Herrn gemurrt hatte. Er hat es Gott nimmer zugetraut, dass er aus all dem Elend noch einen Weg bahnen könnte. Dann hat er protestiert und gezweifelt. Und dann hat ihn Gott auch zurückbehalten und sagt, du wirst das Land noch von Ferne sehen, vom Berg, aber du wirst nicht hineinkommen. Wir stehen anders da an der Wende dieses Jahres. Wir haben einen Herrn, der vergibt. Und der uns das so fest zuspricht, ich gehe mit dir in dieses neue Jahr hinein. Er hat kein anderes Ziel, als uns zu füllen mit seiner Begnadigung. Er will uns erfreuen, und er will uns seine Werke sehen lassen, auch in diesem Jahr 1977. Und dann ziehen wir hinein fröhlich und rühmen seinen Namen. Was soll es denn noch geben, was uns traurig machen kann? Wir stehen an dieser großen Wende heute. Amen. Wir wollen beten. Herr, du bist unsere Zuflucht. Wir wollen jetzt all das, was uns bedrängt, auch nur bei dir niederlegen. Du sorgst für uns. Und du kennst auch die Berge, die um uns sind und die wir nicht überklettern können, weil sie so bedrängend vor uns stehen und weil wir so müde und kraftlos sind. Aber da wollen wir zu dir hinfliehen. Du bist der Herr, der mächtig ist und der Wege bahnen kann, wo wir kein Durchkommen mehr sehen. Und so bitten wir dich für dieses neue Jahr. Herr, du musst ein Jahr des Segnens daraus machen. Wir lassen dich nicht los, du segnest uns denn. Wir wollen das erfahren in vielen Dingen, auch in all den Kleinigkeiten des Alltags, in der körperlichen Schwäche, in der Mutlosigkeit, dort, wo wir deprimiert sind. Ja, Herr, bahne uns den Weg, so wie du es uns verheißen hast. Wir bauen auf dich und nehmen dich bei deinem Wort und glauben dir. Und so wollen wir heute dich schon rühmen und dir danken, dass wir auch in diesem neuen Jahr staunen dürfen von Tag zu Tag mehr über deine Wunder und über Erfahrungen deiner Güte. Wir wollen dich jetzt auch für all die bitten, die niedergeschlagen sind. Du kennst sie, die jetzt nicht unter uns sein können und doch zu uns gehören und mit uns verbunden sind, mit all dem Schweren, was sie zu tragen haben. Gib uns Geschicklichkeit, ihnen dein frohmachendes Evangelium zu sagen, auch in der Wende dieses neuen Jahres, dass wir bei ihnen stehen und durchhalten, bis sie es erfahren und dir auch unter Tränen danken können und deinen Namen loben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht unter dem Segen des Herrn. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.